habe vorher eine Leseprobe gemacht und gesehen, das ist etwas klein. Das kommt nachher wieder weg, keine Sorge. Wir sind jetzt einen Weg miteinander schon gegangen an diesen Abenden. Und zwar ging es am ersten Abend um den Heiligen Geist als Person der Dreieinigkeit. Und dann gestern um die Frage, was wird denn dieser Heilige Geist? Ich hatte vier Punkte. Das erste, den Glauben. Das zweite, das Zeugnis. Das dritte, die Lebensänderung. Und das vierte, die Gaben. Und da geht es jetzt heute weiter mit dem vierten Punkt, den wir ausführlicher noch betrachten heute und morgen. Und ich sagte gestern, man könnte natürlich auch die anderen Punkte ausführlicher ansprechen, wenn man es vom biblischen Befund her nimmt. Sind sogar die Abschnitte über die Gaben viel weniger, also allein textmäßig ist es viel weniger, wie zum Beispiel die Ausführungen über die Lebensveränderung, über die Frucht des Geistes. Der Teil der Bibel des Neuen Testaments, der sich am ausführlichsten mit den Gaben beschäftigt, ist 1. Korinther 12 bis 14. Zum Einstieg habe ich hier einen kleinen Aufbau und wenn Sie es auch immer noch nicht lesen können, können Sie auch nachher nach vorne kommen und das noch einmal anschauen. Ja? 1. Korinther 12 bis 14, außerdem muss man den Kopf schräg halten, dass man es lesen kann. Also alles etwas kompliziert, aber kleine Herausforderung am Abend ist immer auch erfrischend. In Kapitel 12, und das wird heute das Thema sein, vor allem eine Beobachtung, die meines Erachtens nicht ganz ohne ist, spricht Paulus ganz ausführlich grundsätzlich über die Gaben. Also das hier heißt grundsätzlich. Ich weiß, ich habe auch nicht die schönste Handschrift, wird auch nicht mehr besser. Und in diesem Kapitel haben wir zwei Gabenlisten. Zwei Auflistungen von Gaben, das haben wir sonst auch nirgends. Warum hat Paulus zwei in einem Kapitel, zwei Gabenlisten, die nicht identisch sind? Aber nur eine Aufzählung. Nur eine Aufzählung, keine Auslegung. Darauf werde ich auch noch eingehen. Und dann haben wir in Kapitel 14, geht Paulus konkret auf zwei genannte, hier genannte Gaben ein, nämlich die Gabe der Glossolalie. Das erkläre ich morgen, warum ich hier Glossolalie geschrieben habe und nicht Zungenrede. Also wenn Sie das interessieren, müssen Sie morgen nochmal kommen. Und das zweite ist die Prophetie. Zunächst ausführlich Glossolalie und dann Prophetie. Und stellt es auch gegenüber. Also nur zwei der hier aufgezählten Gaben werden hier ausführlicher dargestellt. Alle anderen werden nur genannt. Ich werde das Paulus im Himmel einmal fragen. Paulus, warum hast du nicht alle Gaben ausführlich erklärt? Das hat er nicht gemacht. Übrigens auch in manches von dem auch an keiner anderen Stelle. Und dazwischen ist, man könnte sagen, das ist das Klammerkapitel, ich habe es auch größer gemacht, ganz zentral das Kapitel über die Liebe. Als Scharnierkapitel kann man, sagt man manchmal, wenn Texte so sind, nicht wenn Sie das jetzt zusammenklappen, dann ist das der Scharnier. Oder die Mitte, die für das Gesamtverständnis ganz wesentlich ist. So. Ich werde jetzt hier ein paar Folien durchschalten. Das ist eine sehr ausführliche Präsentation, aus der ich nur Ausschnitte nehme. Und deshalb, die Gliederung können Sie gerade vergessen, die ist nur sinnvoll für die Gesamtpräsentation. Aber ich denke, das macht jetzt nichts aus. Ich gehe jetzt auf das hier ein. Ja? Auf dieses Grundsätzliche. Und ich halte dieses Grundsätzliche für ganz wichtig, wenn man in gewissen Ausprägungen der Gaben hier nicht ganz übereinstimmt. Und ich persönlich vermute, dass Paulus, was er sonst nicht gemacht hat, wir haben auch im Römerbrief eine Gabenliste, aber da fehlt das hier fast komplett. Gegenüber den Römern, der Gemeinde in Rom, war es nicht notwendig, dieses Grundsätzliche auszuführen. Und deshalb dieses Grundsätzliche, weil dies offensichtlich Paulus ein wichtiges Anliegen war. Und dazu habe ich ein paar Punkte und die Texte sind auch jeweils angegeben, die lese ich dann teilweise. Der erste Punkt ist in 1. Korinther 12, die ersten drei Verse. Die lese ich jetzt. Über die Gaben des Geistes. Aber will ich euch, liebe Brüder, die Schwestern gehören auch dazu, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Den letzten Halbvers hatten wir gestern schon. Jetzt ein paar weitere Dinge von diesem Abschnitt her. Das erste, die Gabenfrage muss geklärt werden. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Der erste Korintherbrief ist ein Problembrief. Es gibt keinen Brief im Neuen Testament, der mehr Probleme behandelt wie der Römer, wie der erste Korintherbrief. Also um diese Gemeinde beneide ich Paulus bis heute nicht. Und ich bin froh, dass es, wenn ich es recht sehe, im LGV in keiner Gemeinde so toll zugeht wie in Korinth. Sonst hätte ich mehrere schlaflose Nächte am Stück. Der ganze Korintherbrief, nur Probleme. Und jetzt auch die Gaben. Auch die Gaben. Und das will Paulus geklärt wissen. Ich möchte jetzt etwas sagen zur Begrifflichkeit. Das steht hier nicht. Wir sprechen ja ganz häufig von den sogenannten Geistesgaben. Das Hauptwort für diese Gaben ist das Wort Charisma. Das griechische Wort Charisma. Und dieses Wort heißt in der Übersetzung Gabe. Nicht Geistesgabe. Eine Fehlübersetzung. Sie können nachher fragen, warum ich da so pingelig bin. Kannst auch gleich sagen, Klammer auf, Trinität. Die Werke der Dreieinigkeit nach außen sind unteilbar. Und deshalb, Paulus spricht in Römer 12, dass Gott die Gaben gibt. In Epheser 4, dass Jesus die Ämter einsetzt. Und in 1. Korinther 12 vom Heiligen Geist. Trinitarisch. Das habe ich schon beantwortet, Klammer zu. Aber das Wort, das hier steht, in 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, 1, ist nicht Charisma, sondern, auch ein griechisches Wort, Pneumatikos. Und da steckt das Wort Pneuma drin, Geist. Und dieses Wort kann man dann wirklich, wenn man grammatisch ganz exakt ist, mit Geistesgabe wiedergeben. Vermutlich wurde dieses Wort vermehrt in Korinth verwendet. Nicht unser Sprachgebrauch, auch unser frommer Sprachgebrauch ist ja nicht einheitlich. Die man im Norden Pastor nennt, nennt man im Süden Pfarrer. Nur als Beispiel. Und das gilt ja auch sonst. Und jetzt sagt Paulus, darüber müssen wir reden. Da gibt es ein Problem und darüber müssen wir reden. Paulus ist die Probleme nicht ausgesessen, sondern er hat sie angepackt. Jetzt, das hatten wir gestern schon, die Grundgabe des Heiligen Geistes ist das Bekenntnis zu Jesus. Jesus ist der Kyrios. Jetzt noch ein Punkt, das andere hatten wir gestern. Der letzte Punkt. Die Begeisterung ist nicht der Nachweis des Geistes. Begeisterung ist ambivalent. Ich sage das bewusst. Warum? Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Göttern. Es gibt Begeisterung in jeder Religion. Übrigens, es gibt da die meisten der Charismen in jeder Religion. Die Zungenrede, die Prophetie und Heilungen. Gibt es in jeder, ich sage mal, fast jeder Religion. Die Frage ist, von wem her ist das Ganze gefüllt? Das ist die Frage. Die gilt es zu klären. So, ich schließe nicht aus, dass es im Christentum Begeisterung gibt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Überhaupt nicht. Aber die Begeisterung ist kein Nachweis für den Heiligen Geist. So rum stimmt die Sache nicht. Man muss deutlich unterscheiden von dem Phänomen und vom Inhalt. Das Phänomen ist nicht eindeutig. Während die Baals-Propheten auf dem Karmel, 400 Mann, etwa eine sechsstündige Liturgie abgezogen haben, wo die 400 Mann am Schluss in Ekstase waren. Begeistert, in Ekstase. Aber ihr Gott Baal hat nicht geantwortet. Und lesen Sie es nach in 1. Könige 18. Der Elia spricht ein kurzes Gebet, zwei Verse, und dann fällt Feuer vom Himmel. Verstehen Sie mich bitte nicht richtig, dass wir von einem äußeren Phänomen oder von einem Phänomen nicht zu einem automatischen Rückschluss kommen. Es zog euch mit Macht zu den stummen Göttern, als ihr noch Heiden wart. Und jetzt? Niemand kann Jesus verfluchen. Diese Aussage ist bei den Auslegern sehr, ich sag mal so, keiner hat die gescheite Lösung. Was steckt da konkret dahinter? Keiner kann Jesus verfluchen. Ich habe schon gestern angedeutet bei dem Bekenntnis, niemand kann bekennen, Jesus ist der Kyrios, ohne den Heiligen Geist. Jesus ist der Kyrios, der Mensch gewordene Jesus, der am Kreuz gestorbene Jesus. Der ist der Kyrios. Wir werden morgen noch auf die Bedeutung der Kreuzesverkündigung bei Paulus im 1. Korintherbrief kommen. Könnte es sein, dass es in Korinth eine Verachtung des irdischen Jesus gab? Ich stelle es als Frage. Wie gesagt, die Ausleger sind sich unsicher. Auf jeden Fall, der Konflikt zwischen Paulus und den Korinthern hat sich weiterentwickelt und ist im 2. Korintherbrief ein echter Kampf. Der 2. Korintherbrief. Und was ist das Zentrum des Streits zwischen Paulus und den Korinthern? Die Gemeinde in Korinth oder ein Teil der Gemeinde in Korinth hat Paulus abgesprochen, dass er Apostel ist. Warum? Wegen seiner Schwachheit. Paulus war nach dem neutestamentlichen Zeugnis chronisch krank und wurde nicht geheilt. Und Paulus war ein schlechter Redner. Als Apostel. Er gibt im 2. Korintherbrief zu, ich bin ein Idiotes. Verstehen Sie? Wollen Sie, wie gut Sie Griechisch können? Ein Idiotes im Reden. Der Apostel, ein Idiotes im Reden. Und dann sagt Paulus, und das ist das Thema des 2. Korintherbriefs, dann 2. Korinther 12, wo er ausführt, dass ihn Satans Engel schlägt mit Fäusten und dass er gefleht hat darum, dass Jesus ihn das wegnimmt. Und dann dieses bekannte Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Das ist die Auseinandersetzung. Und jetzt, ich stelle das als Frage, das ist meines Erachtens exegetisch nicht gesichert, aber gab es so eine, ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt, Verachtung auch gegenüber dem irdischen Jesus. Und jetzt sagt Paulus bewusst, durch den Heiligen Geist kann Jesus, der auch Schwächeanteile hatte, nicht verflucht werden. Das ist der erste Abschnitt und da zeigt sich schon ein Kampf, der sich dann später im 2. Korintherbrief entlädt. Der zweite Teil, den habe ich abgedruckt unter dem zweiten Punkt. Jetzt, wo es um die Gaben geht, kommt Paulus mit der Dreieinigkeit. Es sind verschiedene Gaben, Charismen. Ach, ich muss da auch drücken. Danke, Günther, du musst immer aufpassen. Ich habe heute zwei Geräte. Ich bin also multitechnikal unterwegs. Das will was heißen. Es sind verschiedene Charismen, Charismata, aber es ist ein Geist, der sie gibt. Es sind verschiedene Ämter, genauer übersetzt Dienste, Diakonia hat nur mit Amt übersetzt, aber es ist ein Kyrios, also der Jesus Kyrios. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Warum platziert Paulus hier die Dreieinigkeit? Dreieinig. Drei verschiedene, die einig sind. Das gibt es unter Menschen selten. Nicht, man sagt ja von verschiedensten Gruppen, man erzählt häufig von den Juden, aber ich glaube, das gilt auch darüber hinaus, wenn drei Juden beieinander sind, haben sie vier Meinungen. Das gilt nicht nur für die Juden. Nicht? Streit, Uneinigkeit, ich habe es gestern, Werke des Fleisches, Streit als Zentrum mit den meisten Begriffen dafür. Und jetzt die Dreieinigkeit, warum? Nachher kommt das Bild vom Leib. Und im Bild vom Leib sagt Paulus im Grunde dasselbe wie von der Dreieinigkeit. Ein Leib, viele Glieder. Ein Leib, viele verschiedene Gaben. Und das soll in Einigkeit geschehen. Das heißt, Paulus nimmt die Dreieinigkeit als Vorbild für die Gemeinde. Die Gemeinde soll sich an der Dreieinigkeit orientieren. Drei, die eins sind. Wird auch an anderer Stelle betont, sehr stark in Epheser 4, 3 bis 6, ein Glaube, eine Taufe und so weiter und so weiter. Und genau in diesem Kapitel spricht dann Paulus im Epheserbrief auch von den verschiedenen Ämtern. Frage, führten die verschiedenen Charismen gerade in Korinth zur Bedrohung der Einheit? Und sind deshalb an keiner Stelle im Neuen Testament diese grundsätzlichen Ausführungen so massiv wie im 1. Korintherbrief? Ich persönlich bin davon überzeugt, auch noch aus anderen Stellen. So, jetzt kommt ein kleiner Einschub zur Dreieinigkeit. Zur Dreieinigkeit wird ganz häufig gesagt, das ist ja Theorie. Die verstehen wir eh nicht. Ich meine, spätestens, wenn man 1. Korinther 12, 4 bis 6 gelesen hat, sollte man die Dreieinigkeit nicht als eine abgehobene Theorie bezeichnen, die für den Glauben keine Bedeutung hat. Denn was Paulus hier macht, ist extrem praktisch. Die Dreieinigkeit als Vorbild für die Gemeinde. Ein Leib, viele Glieder. Bevor wir zu diesem Leibabschnitt kommen, jawohl, richtig. Nur ein Vers, der Vers 7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Einer und alle. In einem jeden. Der Heilige Geist wirkt die Gaben in jedem. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass jeder ein Charisma hat. Jeder und jede. Ich glaube nicht, dass jemand weggehen kann und sagen, der Heilige Geist hat mich vergessen. Das glaube ich nicht. Denn hier steht, in einem jeden, aber nicht für mich. Die Gabe ist mit ganz wenigen Ausnahmen nicht für mich, sondern für alle. Und das heißt auch, die Gabe hat nicht den Sinn, dass ich mich produziere und selbst darstelle, sondern Gabe ist Dienstgabe. Es sind mancherlei Gaben und es sind mancherlei Dienste. Denke auch 1. Petrus 4, Vers 10, auch hier, jeder und gegenseitig dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Denn auch der Aspekt, nicht Gabe, eine Gabe bekommt man, die empfängt man, aber dienet einander ein jeder. Von dem Text her sind eigentlich schon manche Dinge ableitbar. Nicht, wenn ich sage, jeder hat ein Charisma. Natürlich gibt es auch Menschen, die mehr haben. Ich denke an das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. 10, 5, 1. Wir sind unterschiedlich begabt, auch in der Menge. Ja, ein Begriff von mir, den die Studenten hoffentlich nie mehr vergessen, wenn ich von den Multicharismatikern rede. Ein Mose, ein Samuel, ich könnte jetzt auch Menschen aus der Gegenwart in der Gemeinde sagen, das sind Multicharismatiker, die haben viele Gaben. Und dann gibt es andere, die haben vielleicht nur eine Gabe. Und für mich ist auffallend, dass der mit der einen Gabe seine Gabe vergräbt. Das ist die Gefahr, dass man sagt, irgendwie der Heilige Geist hat mich vergessen, als er Gaben verteilt hat. Er hat niemand vergessen, ganz gewiss nicht. Bin ich überzeugt. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und jetzt kommt das Bild vom Leib. Das ist jetzt ein längerer Text, den ich jetzt lese. Und zwar zunächst den ersten Teil. Ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Ähnlich wie in Epheser 4, die Betonung der Einheit. Denn auch der Leib ist Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, soll der deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, soll der es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Dann kommt der zweite Teil, den mache ich dann separat. Keiner hat alles. Und deshalb brauchen wir uns gegenseitig. Das ist die Botschaft. Und es ist eine Verkürzung, wenn man sagt, ich brauche keine Beine. Oder ich brauche die Hand nicht. Oder ich brauche die Augen nicht. Ich brauche das Gehör nicht. Im Blick auf den Leib würden wir das nie tun. Weil im Blick auf den Leib wird uns bewusst, dass wir alles brauchen. Und wenn ein Glied leidet, dann ist gleich mit dem ganzen Kerle nichts mehr los, wenn ein Glied leidet. Heute Morgen, ich höre gern SWR 1 zwischen 10 und 12 Uhr. Da gibt es immer Gäste und Interviews. Also nicht alle sind spannend, aber manche sind spannend. Und heute war ein Mann, der wurde dann gefragt, welches Organ ist denn das Wichtigste? Dann sagte der Reporter, das ist doch das Herz. Dann sagte der Interviewpartner, ja, was nützt Ihnen das Herz, wenn Sie keinen Knochen haben? Wenn ein Glied leidet, sagt der Paulus danach, wir brauchen einander in der Verschiedenheit. Und beim Leibbild ist uns das klar, das erleben wir selber. Ist es uns auch klar im Blick auf die Gemeinde. So, und jetzt kommt ein Abschnitt, den haben wir nur hier im Korintherbrief so formuliert. Die Verse 22 bis 25. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten, und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Paulus spricht von den unanständigen Gliedern, die man bedeckt. Er spricht von den Geschlechtsorganen. Die geringen Glieder, die man nicht zeigt. War heute Morgen auch in dem Interview. Was ist von uns sichtbar, wenn wir nicht gerade im Freibad sind? Das Gesicht und die Hände. Der Rest ist bedeckt. Die Glieder, die nicht auffallen, aber notwendig sind, die man vergessen könnte, aber wenn man sie vergisst, merkt, was dann geschieht. Und ich persönlich bin überzeugt, dass es in Korinth ein Gabenranking gab. Nein, kein Gabenranking, sondern ein Begabtenranking. Und das ist ein Unterschied. Es gibt ein Gabenranking, aber kein Begabtenranking. Und das ist ein Unterschied. Und der ist mir sehr wichtig. Paulus sagt in 1. Korinther 14, da hebt er die prophetische Rede ganz hoch. Er stellt sie meines Erachtens eindeutig über die Zungenrede. Aber ist der, der prophetisch redet, der Bessere? Oder müssen wir sagen, es gibt eine Unterscheidung bei den Gaben, aber nicht bei den Begabten? Und diesen Unterschied halte ich für ganz wichtig. Und dann die Begabungen, die nicht im Vordergrund sind, die hebt Paulus hier hervor. Und wurden die in Korinth verachtet? Ich vermute ja. Und wohin führt es, wenn man Menschen verachtet? Hier benutzt Paulus das Wort von der Spaltung. Wenn Glieder verachtet werden, wenn hier Unterschiede gemacht werden zwischen in der Gemeinde, in der Wertigkeit der Gemeindeglieder, das führt früher oder später zur Spaltung. Früher oder später. Ich denke, diese Gefahr gab es in Korinth, wenn ich das richtig sehe. Ist mir unvergesslich in meinem ersten Studiensemester, war ein Studientag im Albrecht-Bengel-Haus, den gab es regelmäßig. Der damalige Studienleiter hat eine Bibelarbeit gehalten über 1. Korinther 12 bis 14. Dann hat er gesagt, vergessen Sie die Menschen nicht, die die Drecksarbeit machen. Vergessen Sie die Menschen nicht. Das hat er dann auch übertragen auf den weltlichen Bereich und gesagt, geben Sie den Müllmännern das meiste Trinkgeld, denn die machen das Drecksgeschäft. Und da könnte man sehr konkret werden, was es für Gemeinde bedeutet. Paulus sagt ein klares Nein zu jeder geistlichen Überheblichkeit. Paulus sagt ein klares Nein zu jeder geistlichen Überheblichkeit. So, letzte Folie. Der Mittelteil 1. Korinther 13, das Wichtigste. Paulus schließt 1. Korinther 12 ab und ich will euch einen besseren Weg zeigen. Und dann kommt das Kapitel über die Liebe. Und Paulus formuliert ganz radikal, ohne die Liebe sind alle Charismen nichts. Und zwar alle Charismen. Er verwendet ganz bewusst das ganze Spektrum. Die Diakonie ist nichts ohne Liebe. Die Glossolalie ist nichts ohne Liebe. Die prophetische Rede ist nichts ohne Liebe. Der Glaube ist nichts ohne Liebe. Ganz radikal. Die Liebe als erste Frucht des Geistes ist das, die Gabe, die Frucht, die uns zusammenhält. Auch in verschiedenen Ausprägungen, auch mit verschiedenen Charismen. So, Teil 1 fertig. Jetzt gibt es heute noch einen zweiten Teil. Und solange ich die Folie suche, gibt es hier ein Arbeitsblatt dazu. Kein Arbeitsblatt, einfach. Sie machen genau das, was man jetzt eigentlich tun müsste. Jetzt bräuchten wir eine halbe Stunde Zeit und dann könnten Sie dieses Blatt meditieren und dann Ihre eigenen Erkenntnisse gewinnen, die dann mit meinen übereinstimmen würden, vermute ich mal. Weil das Schwarze ist überall dasselbe. Das machen wir jetzt nicht, aber das können Sie nachholen. Die Nacht ist lang, der Tag ist kurz. Und wenn Sie morgen Abend kommen, dürfen Sie es gerne nochmal mitbringen, denn morgen werde ich dann das hier besprechen. Natürlich auch ein bisschen das, aber nicht ausführlich, geht nicht. Wir haben im Neuen Testament, in den Briefen, ich habe ja oben darüber geschrieben, Gabenlisten im Neuen Testament, Klammer Briefe, einige Gabenlisten. Ich habe jetzt immer die gleiche Gabe in eine Linie geschrieben. Ja? Können Sie gleich schauen, was am häufigsten vorkommt. Die prophetische Rede haben wir am häufigsten. Ja, und dann habe ich eine Abfolge und orientiere mich an der ersten Gabenliste in 1. Korinther 12, 6 bis 8. Und die Zahlen vor den Gaben ist immer die Position in der jeweiligen Liste. Nicht keine Versangabe, sondern die Nummerierung nach 1. Korinther 12, 8 bis 10. Und dann eine weitere Nummerierung, natürlich, wenn es weitere Gaben gibt, die in 1. Korinther 12 nicht vorkommen. Das heißt, in zweiter Spalte, 1. Korinther 12, 28 bis 30, haben wir an erster Stelle den Apostel, nicht, den wir in der ersten Spalte nicht haben. Dann haben wir den Propheten an zweiter Stelle, dann haben wir an dritter Stelle den Lehrer, den wir in der ersten Spalte auch nicht haben. Ja. Sie sehen also, diese Spalten sind sehr unterschiedlich und das hat eine Bedeutung. Und den Vergleich mache ich jetzt und der Vergleich ist zunächst eine reine Beobachtung. Nicht also die Beobachtung, das kommen wir sicherlich zu einheitlichen Ergebnissen, weil was schwarz auf weiß steht, steht eben schwarz auf weiß. Das ist halt so. Ich sage an dieser Stelle gleich etwas, was ich für die Bibellesen ganz wichtig halte. Die Unterscheidung von Beobachtung und Interpretation. Ist ganz wichtig. Die Beobachtung, die machen wir gleich. Die Interpretation, da kann es große Unterschiede geben. Und die Charismen Kapitel in 1. Korinther 12 bis 14 werden sehr unterschiedlich interpretiert. Der Text ist gleich, wir haben denselben Text. Wenigstens haben wir denselben Text. Stellen Sie sich vor, wie es in der Gemeinde zugehe, wenn wir keinen Text hätten. dann würde sich die Räubersynode noch öfter wiederholen. Auffällig ist, die Listen sind nicht identisch, das ist klar, sonst hätten wir nicht so viele weiße Flecken. Das gilt für den Umfang, gilt für die Reihenfolge, gilt für die aufgelisteten Gaben. Den letzten Punkt mache ich gleich zunächst. Letzte Spalte, 1. Petrus 4, 10 und 11. Die kleinste Gabenliste mit nur zwei Bereichen. Nämlich Reden und Dienen. Meine Interpretation, ich sage jetzt bewusst meine Interpretation, das ist die Liste, die zwei Container öffnet, wo jede Gabe einfügbar ist. An dieser Liste ist auch auffallend, dass das Reden nicht präzisiert wird. Hier steht ein Allerweltswort für Reden, griechisch Lalein. Man hat diesen griechischen Begriff schon abgewehrt, so das Lallen von Kindern, nicht, die noch nicht richtig formulieren können. Wie mein zweiter Enkel, den ich gestern noch kurz sah, der macht Lallein. Nein, der macht nicht Lallein. Lallein ist Reden. Und damit hat Petrus kein spezielles Redeamt, Redegabe aufgezählt. Nicht? Epheser hat Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer. Dann haben wir noch den Hirten, aber Hirten ist keine Redegabe. Vier unterschiedliche Redegaben oder erste Spalte. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Redegaben. Petrus sagt nur Lallein. Und eben Diakonein oder Diakonia, der Dienst. Mund und Hand. Und ich sehe hier zwei Grundkategorien in dieser ganz kurzen Charismenliste. Eine ganz kleine formale Beobachtung, das vertiefe ich nicht. Wir haben personorientierte Begriffe, Apostel, Prophet, Lehrer, Epheser 4, nur personorientiert. Und wir haben gabenorientierte Formulierung, nicht? Prophetische Rede ist anders wie Prophet. Ja? Reden, Lallein. Es ist funktional, die Tätigkeit. Und wir haben gemischte Listen. Aber das ist rein eine mehr formale Beobachtung. Wir gehen ein bisschen tief und das können Sie kontrollieren. Kontrollierbar. In der Regel steht Apostel oder Prophetie ganz oben. Ausnahme 1. Korinther 12, 8 folgende. Also die erste Spalte. Da kommt der Apostel gar nicht vor. Nur in 1. Korinther 12 bis 14 ist die Glossolalie genannt. Ich habe hier Zungenrede geschrieben. Muss ich vielleicht noch korrigieren. Ist die Zungenrede genannt. Sie steht immer an letzter Stelle zusammen mit der Auslegung. Und sie kommt nur in den ersten beiden Spalten vor, also nur in der Korintherliste. Das ist eine Beobachtung. Wie ist das zu interpretieren? Dazu sage ich heute nichts. Ich brauche auch noch was für morgen. In 1. Korinther 8 bis 12 und nur in 1. Korinther 8 bis 12 wird auch die prophetische Rede sehr weit hinten genannt. Zusammen mit der Unterscheidung der Geister. Sonst haben wir die prophetische Rede immer auf 1 oder 2. Die Gaben, in denen es in 1. Korinther 14 geht, stehen in der ersten Gabenliste am Schluss. Ja? Glossolalie und Prophetie sind mit den Begleitgaben, Geister unterscheiden und auslegen, 1. Korinther 12, erste Gabenliste am Ende und hier dann weiter entfaltet. Am Anfang stehen die Verkündigungsgaben. In Petrus, Lalein, dann Diakonein, Apostel, Prophet, Lehrer und so weiter. Auch die singulär einmalig genannten beiden Begriffe, das Wort der Weisheit und der Erkenntnis. Die Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, haben wir ja nur in der ersten Spalte. In Epheser 4 haben wir 4 Verkündigungsgaben am Anfang und dann noch den Hirten dazu. Beobachtungen. Fazit. Jetzt kommt die Interpretation. Wir merken, wie ich das heute Abend betont unterscheide. Jetzt kommt die Interpretation, jetzt kommt die Auslegung. Schmiedsche Interpretation. Der Vergleich der Charismenlisten lehrt mich ein dynamisches Charismenverständnis. Frage. Nehmen Sie mal nur 1. Korinther 12, die erste Liste. Würde Ihnen etwas fehlen? Brauchen die Korinther nicht die Gabe der Spende aus Römer 12? In Römer 12 gibt es die Gabe des Gebens. Ja, es gibt Leute, die können mehr wie andere. Es gibt Leute, die können das Pfarrersgehalt aus der Portokasse zahlen. Die können den Pfarrer privat anstellen und für den auch nur Privatkirche bauen. Das gibt's. Das kann nicht jeder. Die Gabe. Braucht Korinth nicht die Gabe des Ermahnens, Nummer 4 in der Römerliste? Braucht es Korinth nicht? Wenn man hochinteressant, wenn es Ihnen Freude macht, nicht? Das setzt sich ja nicht voraus, dass Ihnen das Freude macht. Dann sagen Sie mal, was fehlt? Was würde uns für heute fehlen? Ist Musik ein Charisma oder nicht? Ist überhaupt nirgends erwähnt, Musik. Ist Jugendarbeit ein Charisma? Ist nirgends erwähnt. Nirgends. Ist ja klar. Zur Zeit von Paulus gab es keine Jugendarbeit. Ganz einfach. Die Jugendarbeit, wie wir sie heute kennen, wurde im 19. Jahrhundert erfunden. Sind es Charismen? Ich sage noch etwas. Ich bin eine technische Flasche. Wirklich. Also ich bin ganz stolz, dass es heute klappt. Deshalb habe ich ganz selten Präsentationen, weil es für mich ein Traum ist, sowas zu machen. Ich bin eine technische Flasche. Leute heute, die das beherrschen, schöne Präsentationen machen, Filme drehen, ist das ein Charisma? Ich stelle es als Frage. Ich halte es für falsch zu sagen, die Gaben, die in der Bibel genannt sind, die sind es und alles andere nicht. Halte ich für falsch. Und das lehrt mich diese Unterschiede. Dass die Charismenlisten so unterschiedlich sind. Und ich halte keine für vollständig. Sondern es ist gemeindespezifisch. Und Paulus will damit auch etwas sagen. Sind zum Beispiel die Gaben der schwachen Glieder hier aufgelistet? Sind die aufgelistet? Ist Kochen ein Charisma? Sie merken, ich habe jetzt eine Aufzählung gewählt, wo ich ganz schlecht aussehe. Lauter Beispiele, wo ich ganz schlecht aussehe. Ich bin kein Multicharismatiker. Das sage ich oft, ich bin kein Multicharismatiker. Ich kann nur predigen. Wenn jemand sagen würde, du kannst nicht predigen, dann hätte ich gar keine Gabe. Dann würde ich auch eine riesige Depression bekommen. Ich habe bewusst Fragen gestellt, weil ich diese Beobachtung gemacht habe in den letzten Jahrzehnten, seit diese Fragen aktiv diskutiert werden, von mir erlebbar diskutiert werden, dass es ein statisches Verständnis gibt. Und in der Regel wird 1. Korinther 12 zur Norm gemacht. Nicht Römer 12. 1. Korinther 12. Mit welchem Recht? Das war mein letzter Punkt. Die Charismenliste als normative Größe. Das erlebe ich ganz oft, dass man die Gabenliste als normative Größe nimmt und sagt, wenn das fehlt, dann stimmt was nicht. So, das war's. Das kommt morgen.